SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otter am Mikrofon, mit neuer Literatur aus Österreich und mit Musik von Wanda. Ciao Baby heißt dieser Song aus dem aktuellen Album der Wiener Band Wanda. Und im Grunde könnte man sagen, dass Wanda, insbesondere Sänger und Liedtexter Michael Marco Fitztum, stilprägend ist für den aktuellen Austropop, der auch hierzulande sehr erfolgreich ist. Es geht in den Texten um das Leben, die Liebe, Abschiede und den Tod, und so passen sie in jeder Hinsicht zu den Büchern in dieser letzten Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin im Jahr 2019, denn ich möchte zum Jahresschluss neue Prosa aus Österreich vorstellen. Unter anderem vom Großmeister Michael Köhlmeier, der seine gesammelten Märchen in einem beeindruckenden Schmuckband veröffentlicht hat. Die Märchen von Michael Köhlmeier sind zeitlos schön, übrigens genauso wie der Roman Die Tauben von Brünn von Bettina Ballacker, der vom mutmaßlichen Lottobetrüger Johann Karl von Soten und der Brieftaubenzüchterin Bertha Hüttler handelt und der, obwohl er Mitte des 19. Jahrhunderts spielt, sehr viel über heutige Machtverhältnisse erzählt. Also, wir hören und schauen nach Österreich, weil es dort so viel zu entdecken gilt, literarisch und musikalisch, und wir verabschieden uns von einem bewegten Literaturjahr mit einer heiteren Wanderhymne. Ciao Baby. Der Autor und begnadete Erzähler Michael Köhlmeier wurde 1949 in Hart am Bodensee geboren und lebt auch heute noch in Vorarlberg. Neben etlichen Romanen, zu den bekanntesten zählen Abendland, Zwei Herren am Strand und Bruder und Schwester Lenobel, hat er eine alte Kunst wiederbelebt, das Nacherzählen von alten Sagen, Mythen und Märchen. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Fernsehen konnte man sich von seiner sanften und mitreißenden Stimme in die Fremde und in die Vergangenheit entführen lassen. Den Märchen aber gehört seine große Leidenschaft. Sie spielen in seinem ganzen Werk eine bedeutende Rolle. Letztes Jahr hat er im Heimann Verlag einen Essay unter dem Titel »Von den Märchen – eine lebenslange Liebe« veröffentlicht. Zum 70. Geburtstag hat Michael Köhlmeier sich und uns nun mit einem ganz besonderen und dazu noch besonders schön gestalteten Prachtband beschenkt. Die Märchen, so heißt der Band, ist bibelschwer. Auf 800 Seiten sind seine im Laufe der Jahre entstandenen Märchen versammelt und illustriert ist das alles von einem Meister seines Fachs, nämlich von Nikolaus Heidelbach. Ein kongeniales Paar und ein sagenhaftes Buch, wie unser begeisterter Rezensent Ulrich Rüdenauer findet.
Der Edelmann Gherardino lebte einst in Venedig, gesegnet mit allem Glück, das sich nur vorstellen lässt. Redegewandt war er und so beliebt, dass jede und jeder ihn bewunderte. Für seinen Wohlstand musste er nicht im Schweiße seines Angesichts arbeiten, er fiel ihm einfach zu. Auch die perfekte Frau spazierte eines Tages an seinem Palast vorbei, er musste nur die Arme öffnen. Gut war er noch dazu, den Notleidenden gab er, von Unsittlichem hielt er sich fern. Irgendetwas konnte da nicht stimmen, dachte sich sein Diener Grillo. Der Teufel komme nicht nur als Mann des Friedens oder des Grauens, sondern zuweilen auch als Mann des Glücks. Der treue Geselle gestand Gherardino seine Befürchtung und der nahm seine Sorge ernst. Mit einer Reise nach Jerusalem wollte Gherardino den Teufel austreiben, wenn er dafür nur nicht sein Zuhause und die Familie verlassen müsste.
Und weil der schöne Gherardino beides wollte, nämlich nach Jerusalem pilgern und zugleich nicht aus Venedig fortgehen, dachte er Folgendes und hatte folgende Idee. Bei einer Pilgerreise kommt es ja nicht auf das Ziel an, sondern auf den Weg. Und er verkündete, »Ich werde jeden Tag in meinem Palast 5 Stunden im Kreis gehen, bis ich so viel gegangen bin, wie der Weg nach Jerusalem lang ist. Und dann gehe ich auf dieselbe Weise wieder zurück.«
Auf nach Jerusalem ist eines von 151 Märchen, die Michael Köhlmeier im Laufe der letzten Jahre geschrieben hat. Es ist eines der melancholischen. Daneben gibt es nicht wenige, in denen das Schicksal den Figuren auf sehr viel bösartigere Weise mitspielt. Teufel und Zauberkräfte am Werk sind, Dinge ihren üblen Charakter offenbaren und Tiere sprechen können, wie es in Märchen eben der Fall ist. Viele siedeln in einem imaginären Mittelalter an oder in ganz konkret grauer Vorzeit. In manchen finden sich Utensilien unserer Gegenwart, auch wenn das Zauberische stets an eine schauerromantisch verdunkelte Vergangenheit gemahnt. Manchmal geht es so brutal zu, dass man die Geschichtenkinder nicht vorlesen möchte, wie es Michael Köhlmeier ohnehin für ein Missverständnis hält, dass Märchen für Kinderohren bestimmt gewesen sein sollen. Zuweilen aber kommt das Diabolische bei Köhlmeier auch auf schelmischen Sohlen daher.
Es war einmal ein junger Unterteufel, der war ein Versager in der Schule des Bösen. In den Nebenfächern Schimpfen, Furzen, Rülpsen, Herumschreien war er ja noch einigermaßen. Note befriedigend oder genügend. In den Hauptfächern hingegen, also Betrügen, Quälen, Rauben und Morden, war das Teufelchen ein glatter Versager. Nach einer Betrügerei hat er sich entschuldigt. Beim Quälen hat er sich selber die Finger verbrannt. Am Ende vom Rauben hatte sein Opfer mehr in der Tasche als vorher. Und wenn's ans Morden ging, hat das Teufelchen die Schule geschwänzt.
Michael Köhlmeier liebt Märchen. Von der Großmutter hat er sie als Kind erzählt bekommen. Wenig später schon erfand er selbst welche und bescherte einem jüngeren Freund damit spannende Stunden. Das war die Lehrzeit des Märchenerzählers. Im Fernsehen gab er dann über Jahre hinweg klassisches Sagen und Märchen zum Besten. In einnehmendem Tonfall saugt er den Zuhörer hinein in die immerwährende Vergangenheit der Geschichten. Letztes Jahr nun hat er seiner Leidenschaft einen schönen Essay gewidmet, der von der Faszination für diese Form berichtet, auch von ihrer Eigentümlichkeit. Denn Märchen sind das ganz andere. Sie ähneln nicht den Mythen und nicht der Erzählung. Sie laden nicht ein zur Identifikation und schon gar nicht zu einer tieferen Interpretation. Sie lassen sich noch nicht einmal eindeutig einer Gattung zuordnen. Sie stehen nicht für etwas, sondern sind. Wo in Romanen psychologisiert wird, damit man Figuren und Handlungen versteht, kommt das Märchen selbst tief aus dem Unbewussten. Für das, was geschieht, ob es böse ist oder gut, gibt es keine Erklärung. Der Konjunktiv waltet über den Märchen, schreibt Köhlmeier, obwohl dieser darin gar nicht vorkommt. Zauberei sei nichts anderes als Wirklichkeit werdender Konjunktiv. Schön gesagt, noch schöner umgesetzt in seinen eigenen Märchen, denen die guten Geister Grimm und Franz Kafka poetischen Atem einhauchen. Dass der Geschichte des Märchens noch ein weiteres Kapitel und dann auch noch ein so umfangreiches hinzugefügt werden könnte, das hätte man nicht gedacht. Aber Michael Köhmeyer lehrt uns staunen und hören. Er lässt in seinen meist sehr kurzen Geschichten verängstigte Kinder ihre Sinne verkaufen und Möbel Anklage gegen einen verdienten Revolutionär mit Namen Lenin führen. Er lässt einen trauernden Witwer Geschäfte machen mit Engeln und Teufeln, um seine Liebste wiederzuerwecken, was freilich im größten Unglück endet. Oder er erklärt uns von Adam und Eva her, wie Böses und Gutes sich in der Welt und in jedem einzelnen Menschen vermischen. Ein Engel schüttet allerdings aus Versehen eine reine Portion Böses über einem Tal aus. Um seinen Fehler wieder gut zu machen, beschließt er, das pure Gute im Tal daneben auszusehen.
Wie gesagt, die meisten Menschen, die wir kennen, tragen Gutes und Böses in sich. Wenige sind nur böse und wenige sind nur gut. Diese aber stammen alle aus Salzburg.
Wenn man das prächtige atlasdicke Buch aufschlägt, begrüßt einen ein Bild von Nikolaus Heidelbach, der diesen Band auf grandiose Weise und ziemlich gruselig illustriert hat. Es ist eine Zeichnung, die vielleicht am prägnantesten die Doppelbödigkeit dieses Buches abbildet. Da sitzt ein junger Kerl, ein etwas pummeliger Geselle, auf einem Baumstamm. Hut und Wanderstock neben sich, auf einem Tuch ein Brötchen mit Radieschen ausgebreitet. Ein Wanderer, der rastet. In der rechten hält er einen Spiegel und man denkt an eine idyllische Szene, vielleicht ein bisschen narzisstisch aufgeladen. Schaut man aber etwas genauer hin, dann erkennt man, was der junge Mann im Spiegel erblickt. Nicht das lebendige, blühende, der Zukunft zugewandte Gesicht eines Burschen, sondern einen Totenschädel. Diese Zeichen der Vergänglichkeit werden einem neben entstellten Fratzen des Beelzebubs immer wieder begegnen auf den nächsten 800 Seiten. In den Texten und den Illustrationen Heidelbachs. Bilder des Todes und des Bösen, des Dämonischen und Bizarren. Manchmal wird das Groteske ausgestellt, aber manchmal erwischt es einen kalt erst beim zweiten Blick. Ein Mann, eingehüllt in ein Gewand, dessen Kragen sich bei näherer Betrachtung als arm erweist. Oder ein einfacher Gürtel, unter dessen Schnalle eine kleine Blutlache suppt. Zu einem der schönsten Märchen hat Heidelbach ein Skelett in militärischem Mantel gezeichnet, das in die Hände klatscht. Die zugehörige Geschichte hat einen historisch entlarvenden Witz. Auf einem Parteitag in der Provinz wird ein Grußwort von Josef Stalin verlesen. Die Genossen klatschen. Sie klatschen lange und immer länger, weil keiner wagt, den großen Genossenführer durch mangelnde Hochachtung zu beleidigen. Wie Köhlmeier diese absurde Szene weiter und weiter spinnt, ist unübertrefflich.
Nach 4 Stunden senkten sich Nacht und Frieden nieder, nur um das Haus des Volkes war ein Rauschen zu hören. Bis heute weiß niemand, wann das große Klatschen aufgehört hat und wie es beendet worden ist, oder ob es überhaupt aufhörte, ob es überhaupt je beendet wurde.
Dieses Bild der klatschenden Genossen ist so einprägsam wie düster und lustig. Überhaupt könnte man in jedem Märchen nach so einem Ursprungsbild suchen, das das Erzählen in Gang gesetzt haben muss. Das Märchen ist die Erklärung eines Bildes, sagt Michael Köhlmeier. In der Tat, das Rätselhafte liegt im Bild, aber das Bild selbst hat, meistens zumindest, keine über das Märchen hinausweisende Bedeutung. Es steht für sich. Alles ist unberechenbar, nicht logisch, nicht nachvollziehbar und doch wahr im irrationalen Lauf der Geschichte. Mit Michael Köhlmeyers Märchen kann man die Faszination für diese Form wiedergewinnen und der Schönheit von schwebenden, aus dem Nichts kommenden und ins Nichts verschwindenden Einfällen verfallen.
Ulrich Rüdenauer über Michael Köhlmeyers Märchenbuch, das im Karl-Hanser-Verlag erschienen ist und für uns auch das SWR2-Buch der Woche.
Können wir bitte bald nach Hause gehen? viel Geld, Schatzi. Reise um die Welt, Baby. Ihr zwei habt ein Kind und ich weiß nicht, wo ich bin, Baby. Ich hab weiche Knie und ich hoffe, du gehst niemals. Können wir bitte bald nach Hause gehen? Können wir bitte bald nach Hause gehen? Können wir bitte bald nach Hause gehen? Ich dort, wo es nicht soll, wenn ich raus will, wenn ich zu dir will, wenn ich zu dir will, tut es weh, wo es nicht soll.
Die Schriftstellerin Bettina Ballacka, 1966 in Salzburg geboren, veröffentlicht Prosa und Lyrik, ist in Österreich durchaus bekannt und hat im Nachbarland schon zahlreiche Literaturpreise erhalten. Mit ihrem aktuellen Roman Die Tauben von Brünn könnte es sie nun schaffen, ein breiteres Publikum auch hierzulande zu erreichen. Erzählt sie doch darin die nahezu unfassbare Geschichte des Lottomillionärs und Betrügers Johann Karl von Soden, der mit Hilfe von Brieftauben reich geworden ist. Und über diese Vögel heißt es zu Beginn des Romans, sie leben unter den Menschen wie Geister. Wir befinden uns in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Es gibt damals wie heute nur wenige Menschen, die sich um die Tauben kümmern, die sie überhaupt wahrnehmen. Bei Bettina Ballacka ist es ein junger Bursche namens Ferdel, der mit einem Hundekarren durch die Stadt zieht. Mit dieser Nebenfigur aus dem Proletariat beginnt die Geschichte um den Lottomillionär, über die ich nun mit Christoph Schröder sprechen möchte. Herr Schröder, in welcher Weise verrät denn dieser Einstieg schon etwas über die Grundkonstruktion des Romans?
Ja, zunächst einmal verrät er, dass der Roman nicht chronologisch erzählt ist und sich aus verschiedenen Perspektiven zusammensetzt. Und zum anderen verrät dieser Einstieg auch, dass wir es mit einem Buch zu tun haben, das sozusagen dorthin guckt, wo sonst niemand hinguckt, nämlich auf die Unterprivilegierten, auf soziale, prekäre Situationen. Das spielt eine sehr große Rolle in diesem Buch und natürlich auch die Tiere, die hier in diesem Roman sehr genau und wie ich finde auch auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise betrachtet werden.
Das kann man wohl sagen und über die Tiere, insbesondere über die Tauben, werden wir gleich auch nochmal sprechen. Vorgetragen wird die Geschichte jedenfalls die meiste Zeit lang von der Ich-Erzählerin Bertha Hüttler. Das ist die Tochter des Brieftaubenzüchters Wenzel Hüttler. Und beide hat es wohl auch gegeben. Bevor wir uns mit Bertha beschäftigen, können Sie mal beschreiben, was für ein Charakter Vater Wenzel ist?
Ja, Wenzel ist eigentlich ein guter Mensch, auch ein gläubiger Mensch, der aber natürlich finanzielle Probleme hat. Wir befinden uns in Wien, wie Sie schon sagten, Mitte des 19. Jahrhunderts. Ein Mann, der versucht, seine Familie durchzubringen und der eben diese Taubenzucht als Hobby hat. Die Sache ist dann die, dass sowohl Wenzel als auch seine Frau relativ früh sterben und relativ bald im Verlauf des Romans sterben und Bertha dann als Waise zurücklassen.
Und dann geht sie nach Brünn und dort setzt sie auch die Taubenzucht weiter fort. Herr Schröder, können Sie diese Figur, diese Bertha Hüttler, mal beschreiben?
Bertha ist, das ist wichtig, zunächst einmal körperlich entstellt. Sie hat eine Hasenscharte und sie verliert, wie gesagt, im frühen Alter, in früher Kindheit, ihre beiden Eltern, geht dann mit ihrem Bruder nach Brünn zur Tante, wo sie aufwächst in einem Gasthaus. Und Bertha ist ein, glaube ich, leicht naiver, jedenfalls zu Beginn leicht naiver, leicht zu beeinflussender und auch leicht zu beeindruckender Charakter. Man kann sagen, sie hat so etwas Unschuldiges und auf eine positive Weise etwas Unschuldiges, was dann auch dafür sorgt, dass eben dieser Johann Karl von Soden, der ja das dunkle Gegengewicht zu ihr in diesem Roman bildet, sie auf diese Art und Weise manipulieren kann, wie er es dann tut.
Sie haben schon gesagt, Johann Karl von Soden ist ein wirklicher Bösewicht, der Antagonist in diesem Roman. Und der lernt dann Bertha Hüttler kennen. Auf welche Weise nutzt er denn die Familie Hüttler aus?
Also auf ganz, ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen. Man muss sagen, dass die beiden sich seit frühester Kindheit kennen. Der Vater von Johann Karl von Soden hat sein Geschäft im gleichen Haus, in dem Bertha Hüttler aufwächst in Wien. Und dieser von Soden ist von Beginn an ein Emporkömmling. Es gibt da eine schöne Szene, dass er sich als 16-Jähriger, glaube ich, versucht, einen Schnurrbart wachsen zu lassen. Und der wächst aber nicht richtig. Und dann hilft er mit Farbe nach, damit das echter aussieht. Ist natürlich total lächerlich. Aber man merkt von Beginn an, der will was. Das ist ein Emporkömmling, das ist ein Aufsteiger. Der Vater ist Alkoholiker, die Mutter ist schon lange tot und er will sich aus diesem Milieu lösen. Und er schafft das auch zunächst einmal dadurch, wenn Sie danach fragen, wie nutzt er die Familie aus? Es gibt den Mythos, dass Berthas Vater im Sterben liegt, in seinem Nachttisch ein Lottoschein lag mit den richtigen Gewinnzahlen und dass Johann Karl von Soden dem Vater auf dem Sterbebett diesen Lottoschein stiehlt und darauf seinen Reichtum begründet. Das ist schon mal die erste Verfehlung. Und danach setzt sich das fort. Er sorgt dafür, dass Bertha sich in ihn verliebt. Er umschmeichelt sie, er umwirbt sie. Sie ist natürlich auch geschmeichelt davon. Er schwängert sie und dann erpresst er sie mit diesem Kind.
Und er erpresst sie auf folgende Weise. Es gibt die, Sie haben gerade gesagt, Mythos, es gibt die Legende, dass er sie zwingt, Brieftauben von Brünn nach Wien zu schicken mit den korrekten Lottozahlen. Denn in Brünn schließen die Lottoannahmestellen früher als in Wien. Und da hat er immer die richtigen Zahlen in Wien und wird dann ganz, ganz reich, steigt auf in höchste Kreise der österreichischen Habsburger Kaisergesellschaft und wird dann so ein Superstar. Und er wird gleichzeitig aber auch ein schlimmer Ausbeuter und mehr wollen wir dann gar nicht verraten. Es passiert dann tatsächlich noch sehr viel in diesem Roman. In Berthas Schicksal, das können wir so allgemein formulieren, spiegelt sich die Verlogenheit der Macht- und Geschlechterverhältnisse in dieser Zeit. In welchem Tonfall wird denn diese Geschichte erzählt?
In einem fast heiteren Tonfall, muss man sagen, aber in einem Tonfall, der sehr klar, wenig verschwurbelt ist und der auch sehr viel Witz hat. Also diese Sprache von Bettina Ballacker ist auch, und das muss man sagen, gehört zu den großen Vergnügungen, die dieser Roman unter anderem bereitet, wahnsinnig sinnlich. Wir haben wahnwitzige Sinneseindrücke von Essen, von Gerüchen, von Beobachtungen, auch von Tieren, von der Natur. Also dieses Buch ist prall an Beobachtungen, die sich in dieser Sprache niederschlagen. Es hat Witz und es ist charmant gemacht. Und das ist unter anderem einer der Vorzüge dieses Buches.
Sie haben vorhin schon den geschickten Wechsel der Zeitebenen angesprochen. Das kann ja angestrengt wirken, aber tatsächlich funktioniert er. Und er ist auch angeknüpft an das tiefere Thema dieses Romans, und zwar der historischen Wahrheit, die eben nur schwer zu bestimmen ist, wenn man sich von verschiedenen Seiten einzukreisen versucht. Auf welche Weise gelingt ihr denn, das auch formal auszudrücken?
Ja, wie gesagt, wir haben unterschiedliche Erzählperspektiven. Der Roman ist aufgesplittert, das heißt, er springt. Mal sind wir im Jahr 1850, dann sind wir im Jahr 1837, dann wieder 3 Jahre später. Und wie Sie sagen, in der Tat, es geht natürlich darum, was sich auch als Wahrheit erzählen lässt. Wir kennen ja diese historischen Figuren, die gibt es tatsächlich. Also man kann nachschlagen, dieser Johann Karl von Soden ist ein fantastischer Charakter. Kurz nach seiner Beerdigung wurde sein Grab geschändet mit dem Satz: Hier in dieser schönen Gruft liegt der allergrößte Schuft. Bei seiner Beerdigung sind tatsächlich 20.000 Menschen hinter dem Sarg hergelaufen und haben Schmäh- und Spottlieder gesungen. Also Das muss man erstmal schaffen. Ja, das war eine ganz große Nummer. Aber das Gute an dieser Erzählweise ist, dass auch dieser Figur auf diese aufgesplitterte Weise eine gewisse Gerechtigkeit widerfährt. Sie wird nicht gerechtfertigt, aber sie wird nicht zu einem mondänen und monströsen Bösewicht aufgepumpt, sondern sie wird uns psychologisch sehr genau vorgeführt als ein Emporkömmling aus ärmlichen Verhältnissen, der es um jeden Preis schaffen möchte und der dann merkt, wenn man rücksichtslos genug ist, klappt das auch im früh aufkeimenden Kapitalismus und Industrialismus. Wenn man rücksichtslos genug ist, kommt man nach oben, weil die anderen noch nicht so weit sind.
Und gleichzeitig ist es eine Emanzipationsgeschichte, die, und das fand ich besonders beeindruckend, eben nicht jetzt auf Geschlechterklischees herumreitet, sondern, sagen wir mal, Sie haben gerade gesagt, sehr sinnlich, auch sehr clever operiert. Also es ist sozusagen eine Loslösung von den gesellschaftlichen Verhältnissen bei Bertha Hüttler, aber gleichzeitig hat es nichts Triumphales. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt.
Ja, mich auch. Ich muss auch ehrlich gestehen, jetzt je länger wir über dieses Buch reden, desto begeisterter bin ich davon, obwohl es mir schon beim Lesen sehr gut gefallen hat, weil es so viele kleine Punkte hat, an denen es einfach sehr gut und genau gedacht ist und auch funktioniert. Und auch natürlich das Ende, das verraten wir jetzt nicht, das dann 30 Jahre später spielt. Aber es ist wirklich ein sehr schönes Buch mit zwei sehr guten Figuren, die gleichberechtigt sind und die Bettina Ballacka auch in der Balance hält, ohne eine davon hervorzuheben oder ohne die andere, die ja auch wirklich monströs ist, zu denunzieren.
Wer also zu Weihnachten ein Buch geschenkt bekommen hat, das schon im Regal steht, sollte es eintauschen in Bettina Ballackas Roman Die Tauben von Brünn, erschienen im Deutige Verlag. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schröder.
Ich danke Ihnen.
Der Lyriker, Romancier, Theater- und Hörspielautor Christoph Wehbauer verknüpft in seinen Romanen, die oft in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck spielen, immer wieder österreichische Geschichte mit der Gegenwart. In seiner Erzählung Der Buchdrucker der Medici begibt sich Bauer zum Beispiel anhand eines Innsbrucker Buchdruckers auf einen Spaziergang durch die Geschichte des Buchdrucks. Viele Auszeichnungen hat der Schriftsteller erhalten. 2001 den begehrten Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Wettlesen in Klagenfurt. In seinem neuen Roman mit dem Titel Niemandskinder führt er Leserinnen und Leser zunächst nach Paris und von da wieder zurück nach Tirol. Warum das literarisch gelingt, erklärt Gerwig Epkes in seinem so kurzen wie euphorischen Lob.
Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich, sagte Mark Twain. Menschen verdrängen gerne Geschichte, aber Verdrängtes kehrt wieder, im Großen wie im Kleinen. Und schaut jemand dann genau hin, dann tritt die Vielschichtigkeit zutage und zeigt Zusammenhänge. Christoph Wehbauer erzählt davon in seinem Roman Niemandskinder. Ein verdrängtes Thema im Nachkriegsösterreich bis heute. Er beginnt mit einer Liebesgeschichte in Paris zwischen dem Ich-Erzähler, der mit Gedichten einen Achtungserfolg errang und gerne berühmter Schriftsteller werden würde, und der 5 Jahre jüngeren Samira, Tochter marokkanischer Eltern, die in einer der Pariser Vorstädte, den Banlieue, aufwuchs und alles tat, um mit Wissen und Bildung in der französischen Gesellschaft anerkannt und integriert zu werden. Unnützerweise, oder anders ausgedrückt, es war vergebliche Liebesmüh in der Stadt der Liebe, die viel verspricht und ihre Ideale zu häufig verrät. Aber auch die Liebe zwischen Samira und dem Ich-Erzähler zerbricht. Er bringt keinen Roman zustande, den Samira vorschlug zu schreiben statt Lyrik, und auch sonst kriegt er den Arsch nicht hoch, wirft sie ihm vor. Und da er auch nicht heiraten und keine Familie gründen will, wie sich Samira wünscht, gehen sie getrennte Wege. Das alles spielt im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, als Jörg Haider in Österreich die FPÖ regierungsfähig machte. Der Ich-Erzähler kehrt nach Österreich zurück und 10 Jahre später ist er Dozent für Nachkriegsgeschichte. Er schreibt also keine Geschichten mehr, er gräbt Nachkriegsgeschichten aus. Insbesondere Tirols unter französischer Besatzung, der viele Soldaten marokkanischer Herkunft angehörten. Und wie es der Zufall im Leben will, stößt der Ich-Erzähler im Laufe seiner wissenschaftlichen Nachforschungen in der Zeitung auf das Foto einer vermissten Frau. Sie sieht Samira, seiner damaligen Pariser Liebe, sehr ähnlich. Mariana heißt die Frau auf dem Foto. Wie sich herausstellt, 1946 geboren als Tochter einer Tirolerin und der Vater französischer Besatzungssoldat marokkanischer Herkunft. Marianne gehört zu den Niemandskindern oder den vergessenen Kindern, wie sie auch genannt werden. Ungefähr 200 in Österreich, deren Schicksal schmerzhafte Diskriminierung war. Das berichtet ihm Mariannes Freundin Elisabeth. Und auch uns, denn hier lässt Christoph W. Bauer Elisabeth als Ich-Erzählerin direkt berichten. Ein erschütternder Bericht. So erfahren wir, wenn es nicht schon einige wussten, auch in Deutschland gibt es Niemandskinder aus Verbindungen mit französischen Soldaten marokkanischer Herkunft. Das alles recherchiert er zunächst ohne eine Reise nach Paris. Aber eine erneute Paris-Reise ist für ihn dennoch unerlässlich, weil das Foto, das Marianne zeigt, die vergangene Liebe in ihm wieder lebendig macht. Denn nichts geht verloren. 2015, kurz nach den Terroranschlägen in Paris, macht er sich auf in die Stadt. Unglücklich endete die Beziehung damals. Eine Wunde bleibt. Wie lebt Samira heute? Brennende Frage. Das ist die literarische Kunst von Christoph W. Bauer. Bezugspunkte, Berührungspunkte zwischen persönlichen, geschichtlichen und gegenwärtigen Ebenen, wie selbstverständlich zu erzählen, aufzuklären und spannend zu sein. Wie hört der Ich-Erzähler Elisabeth am Schluss sagen, verschwunden, aber noch da? Wer das nicht beherzigt oder wahrhaben will, wünscht sich zurück in eine Vergangenheit, die es nie gab. Gegen diese irrationale, populistische Idee hilft dieser Roman auch.
Gerwig Epkes über den Roman Niemandskinder von Christoph W. Bauer, der im Heimon Verlag erschienen ist. Geschlechtergerechtigkeit ist ein viel diskutiertes Thema, auch im deutschsprachigen Literaturbetrieb. Ernüchternde Statistiken liegen dazu vor. 2/3 aller Besprechungen hierzulande würdigen die Werke von Autoren. Das erhob im letzten Jahr etwa das Projekt mit dem Hashtag Frauenzählen in einer Pilotstudie zur Sichtbarkeit von Frauen in Medien und im Literaturbetrieb. Außerdem werden Autorinnen seltener ausgezeichnet und seltener kanonisiert als ihre männlichen Kollegen. Die 1971 in Wien geborene Autorin Gertraud Klemm versucht, diesen Missstand nun mit Humor zu Leibe zu rücken. Vor 4 Jahren stand die studierte Biologin mit ihrem 2. Roman Aberland auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Nun erscheint Hippocampus, eine Art Road Novel, die sich am Sexismus im Literaturbetrieb aufhängt. Miriam C. hat das Buch gelesen.
Jetzt kommen die Fernsehteams. Jetzt, wo sie tot ist. Dabei hatte das Feuilleton zu Lebzeiten kaum Interesse an Helene Schulze gezeigt. Nach einem spektakulären Romandebüt im Jahr 1977 war die damals 23-Jährige bald wieder in der medialen Versenkung verschwunden. Kurzzeitig als Stimme einer Generation gefeiert, vergaßen die Literaturkritiker und Kulturredakteurinnen Helene Schulze bald wieder. Bereits der 2. Roman floppte. Neben Geburt und Erziehung 2 Kinder kam Helene Schulze in ihren 30ern ohnehin nicht mehr zum Schreiben. 20 Jahre später wollte man von einer alternden Avantgarde-Feministin nichts mehr lesen. Und dass Helene nun, wo sie sich einsam und elend zu Tode gesoffen hat, überschwängliche Nachrufe und Medienaufmerksamkeit zuteil werden, entlarvt nur ein weiteres Mal die Misogynie des Literaturbetriebs, findet Elvira.
Davon unwidersprochen zum Kanon der späten feministischen Avantgarde zu gehören, kann man aber nicht leben. Preise wären zum Leben gut gewesen, aber Preise bekam so jemand wie Helene nicht. Sie bekam Drohpost in vordigitalen Zeiten, noch zum Angreifen auf Papier. Wir wissen, wo du wohnst.
Helenes beste Freundin ist wütend. Eigentlich soll Elvira Katzenschlager nur Helenes Nachlass verwalten, das letzte bisschen Kapital schlagen aus dem verkappten Autorinnendasein. Doch Gertraud Klemm lässt ihre Protagonistin zum Rundumschlag ausholen. Mit subversiven Kunstaktionen im öffentlichen Raum will Elvira Rache nehmen für Misserfolg und Misere der verstorbenen Freundin. Geltungssüchtige Männer, die sich Helene in den Weg gestellt haben, werden angeprangert und Künstler, die anstelle einer Künstlerin geehrt wurden, besudelt. So bekommen etwa die Statuen der österreichischen Operettenkomponisten Johann Strauss und Josef Lanner eines Nachts feministische Parolen in den Mund gelegt.
Im schwachen Mondlicht hat die Aufmachung von Lanner und Strauss etwas Tuntenhaftes. Nur die altmodische Geste, mit der Lanner Strauss auf die Schulter greift, passt nicht dazu. Auch die Schilder könnten von einer Tuntendemo stammen, denkt sie. Mehr Frauen, sagt Lanner, zu uns aufs Podest, sagt Strauss.
Als Signatur hinterlässt Elvira stets ein kleines Seepferdchen, wissenschaftlich Hippocampus, und nicht nur eines der wenigen Wirbeltiere, bei denen das Männchen die Schwangerschaft übernimmt. Der Hippocampus bezeichnet außerdem den Teil des Gehirns, der Erinnerungen vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis wandern lässt, also dorthin, wo viel weniger kanonisierte Autorinnen sind als Autoren. Gertraud Klemm erzählt Elviras Rachefeldzug aus zwei Perspektiven. Der 60-jährigen Altfeministin stellt sie die Stimme eines jünglinghaften Machos zur Seite. Adrian ist Elviras Handlanger, Chauffeur und Dokumentarist. Ebenso stereotyp wie Helene Schulze auf den Sockel gestellt wird, muss der kleine Verlierer Adrian, stellvertretend für sein gesamtes Geschlecht, den Kopf hinhalten als egomaner, chauvinistischer und simpel gestrickter junger Mann.
Er hat viel Zeit damit verbracht, Frauen verstehen zu wollen und trösten zu müssen, aber ihm kommt es vor, als wären die Frauen heute nicht mehr so zerbrechlich wie früher.
Plakativ gestalten sich in Klemms Roman nicht nur die alternierenden Erzählperspektiven von Elvira und Adrian. Allzu märchenhaft und vorhersehbar ist auch Elviras Effekt auf den freiheitsliebenden Sexisten. Gleich bei ihrer ersten Begegnung offenbart sich Adrian, der um Frauen über 40 stets einen großen Bogen gemacht hat, die Faszination des Alters.
Er sieht ein paar Flecken auf der gebräunten Haut. Sie sehen aus wie sehr große Sommersprossen. Er sieht eine große tiefe Falte, die aus dem Brustbereich nach oben kriecht, das Dekolleté in zwei Hälften teilt, sich verästelt und knapp unter der Halsgrube mündet. Er sieht diese alte Frau so genau an, wie er noch nie eine alte Frau angesehen hat. Dabei will er sie gar nicht so genau ansehen, so viel Haut ist er gar nicht gewöhnt in diesem Alter.
Am Ende des Romans wird Adrian, so viel sei an dieser Stelle verraten, erlöst durch Feminismus und Penetration. Immerhin, denn sonst will in diesem Roman nicht viel gelingen. Als Satire angelegt, driftet Elviras Aktionskunst bald in Klamauk, wenn die alternde Frau mit Kreuzschmerzen in einem riesigen Vagina-Kostüm vor phallusgesättigten römischen Wandfresken herumspringt. Ihre Kritik gerät dabei so holzschnittartig wie wahllos. Vom spezifischen Sexismus im Literaturbetrieb über Frauenverachtung in der katholischen Kirche bis zum kulturgeschichtlich gewachsenen Patriarchat soll mit ganz Europa, mit Vergangenheit wie Gegenwart abgerechnet werden. Das trifft trotz wahrem Kern, der in vielen Anklagen steckt, zu oft ins Ungefähre. So mag Klemms Roman von einer realen Biografie, jener der österreichischen Autorin Brigitte Schweiger, inspiriert worden sein. Für einen Schlüsselroman vereinfacht er jedoch an den entscheidenden Stellen und verkommt zum seichten, kulturpessimistischen Klagelied auf unsere Gegenwart.
Helene sah sich gerne als eine, die sich durch die taube Hornhaut der Gesellschaft durchgenagt hat. Sie schrieb über die unaufgearbeitete Nazizeit, über Polizskandale, über Frauenrechte. Aber die Gesellschaft steht heute auf ganz anderen Füßen. Flüchtlingsströme, Sexroboter, Erdnussallergie, MeToo-Skandale. So etwas wollen die Leute jetzt lesen.
Zum grobschlächtigen Inhalt gesellen sich schriftstellerische Ungeschicklichkeiten. Der langatmigen, durchweg linearen und oft oberflächlichen Erzählweise geht jeder Konstruktionswille abhanden. Hier hätte energisch lektoriert und verdichtet werden müssen. Am Ende tappt Hippocampus in dieselbe Falle, die der Roman zu entlarven versucht. Nach der Lektüre wissen wir viel aus Helene Schulzes Leben, aber nichts über ihre Literatur. Dabei steht ihr posthum erschienener Roman Drohnenkönig in der erzählten Welt auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Er wäre vermutlich weit interessanter zu lesen als dieses diffuse Kreuzfeuer aus feministischen Posen, Wut und Klamauk.
Miriam C. über den Roman Hippocampus von Gertrud Klemm, der im Krämeyer und Scheriau Verlag erschienen ist. Daria Wilke ist 1976 in Russland geboren und als Tochter eines Schauspielerpaares mehr oder weniger in dem Puppentheater aufgewachsen, in dem ihre Eltern gearbeitet haben. Offensichtlich hat sie aus dieser Kindheit und Jugend allerhand mitgenommen, denn obwohl Wilke seit dem Jahr 2000 in Wien lebt, klingt der erste Roman, den sie übrigens auf Deutsch geschrieben hat, als trüge sie die Bilder von damals immer noch im Kopf. Die Hyazinthenstimme erzählt auch von einer Art Puppentheater. Für Kinder ist das allerdings wenig geeignet, wie Caroline Kurz findet.
Natürlich, die Literatur ist ein fantastisches Reich ungeheuren Ausmaßes. Doch selbst dort bekommt man nur selten Gelegenheit, einem kleinen Jungen die Daumen zu drücken, dass er seine Hoden behalten darf. Der Junge heißt Timo. Zu Beginn der Geschichte wird er von einer Art Schlepper in ein barockes Schloss in der Steiermark gebracht. Timo ist ein obdachloses Bettlerkind, nachdem in seiner Heimat im Ostblock niemand fragen wird. Er spricht kein Wort Deutsch und er weiß nicht, an was für einen Ort er geraten ist.
Im Schulhof sieht man sofort, wer neu im Schloss ist, weil alle Neuen rein weiß sind. Später, nach der Operation, bekommen sie dieselben Uniformen wie wir anderen, kornblumenblau. Die Farbe der Uniform entspricht einer alten Tradition, so war das in Neapel üblich. Das alles hat der Zar übernommen. Das alles hat er im Schloss kopiert.
Der Zar wird nur im Schloss so genannt. Er ist einfach ein sehr reicher Mann mit einer sehr speziellen Leidenschaft. Er hat mitten in der Postmoderne sein ganzes Leben der Welt des Barock verschrieben. Sein Herz schlägt insbesondere für die barocke Oper. In seinem geheimen Internat, denn genau das ist das Schloss, werden ausschließlich Jungen unterrichtet, die engelsgleich singen können. Sie alle sind Waisen oder stammen aus Familien, die sie gegen Bezahlung loswerden wollten. So auch Matteo, der als Ich-Erzähler auftaucht und am eigenen Leib erfahren musste, wie weit der Wahn des Zaren geht.
Die Klinik ist im ältesten Teil des Schlosses untergebracht, abseits von allem und allen. Das Klinikgebäude drängt in den Wald hinein und ähnelt einem barocken Steinschiff. Auf Schiffen herrschen Kapitäne, In der Klinik herrscht der Fleischer. Er gefällt mir nicht, der Fleischer. Der Kaiser der Klinik und der Herrscher der Stimmen. Nein, nicht, weil er mich und die anderen kastriert hat. Der Fleischer ist die pure Arroganz. Er verachtet alle. Und vor allem uns, die Kastraten. Am nettesten war er zu mir, als er mich operiert hat. Bis heute weiß ich nicht, warum. Danach ist er wieder arrogant und hochnäsig geworden.
Daria Wilke spielt in ihrem Roman mit einem zwiespältigen Gefühl, das wohl jedem schon begegnet ist, der sich für klassische Gesangskunst interessiert. Das Gefühl speist sich aus zwei Quellen. Erstens aus dem Wissen, dass es grausam, inhuman und nicht entschuldbar ist, einen Jungen kurz vor der Pubertät zu kastrieren, um seine Knabenstimme zu konservieren. Und zweitens aus der irrationalen Sehnsucht, nur ein einziges Mal jenes sagenumwobene, unnachahmliche, ja überirdische Timbre zu hören, das die größten unter den Kastratensängern gehabt haben sollen.
Das Orchester verstummte für einen Moment, um den Weg für seine Stimme freizumachen. Seine Stimme keimte in der tiefen Stille. Dann wuchs sie unaufhörlich, wurde immer mächtiger und stärker, so stark, dass sie keine Menschenstimme mehr sein konnte. Sie schwang sich in die Höhe, schön und gewaltig, ungeheuer schön und ungeheuer gewaltig. Die Welt endete an dieser Stelle, endete endgültig. Und die Macht dieser Stimme ließ ein neues Universum entstehen. Die Damen im Publikum fielen in Ohnmacht, genauso wie damals, vor 300 Jahren.
Es ist Matteo, der so singt, bei einer Aufführung, zu der nur Eingeweihte eingeladen sind, denn die Kastration junger Sänger ist seit Jahrhunderten verboten. In Daria Wilkes Geschichte aber hat die grausame Praktik nie aufgehört. Sie ist in den Untergrund abgewandert, wo es zumindest für den Zaren viel Geld mit den exotischen Darbietungen zu verdienen gibt und wo immer neue Stimmtalente gefunden und eingewickelt werden wollen, denn offiziell muss jeder Schüler selbst um die alles verändernde Operation bitten. Dafür braucht es starke Anreize.
Was heißt eine Hyazinthenstimme? Fragte Timo nach der Opernaufführung in Niederösterreich. Eine weiße Stimme, sagte der Zar, weiß und rein, weil sie so vollkommen wie Hyazinthenduft ist und genauso schwer zu behalten. Wird sie Matteo weglaufen? Der Zar lachte. Natürlich nicht. Matteo hat seine Hyazinthenstimme für immer. Sie kann einem aber weglaufen. Du hast doch gesagt. Der Zar war plötzlich wie ein Fels, schweigsam und dunkel. Frag Matteo, sagte er und schaute weg. Das Gespräch war zu Ende.
Formal wechseln sich, wie hier, Passagen mit auktorialem Erzähler und Passagen aus Matteos subjektiver Perspektive ab. Das ist ein kluger Kunstgriff, weil Daria Wilke so weder auf die hautnahe Empfindsamkeit eines Betroffenen noch auf Überblick und Einordnung verzichten muss. Nicht ganz so geglückt ist die Gewichtung innerhalb des Romans, dem grundsätzlich ja sehr gerechtfertigten Gedanken, dass die Kastration das Leben eines Mannes zerstören kann, wird enorm viel Raum gegeben. Man muss nicht stumpf und hartherzig sein, um bei der x-ten Wiederholung zu denken, ja doch, ich habe es verstanden.
Am Anfang war das Messer. Das Messer, das die Hyazinthenstimmen zeugt. Das Messer richtete alles her. Es entfernte das Männliche und das Weibliche, die Kindheit und das hohe Alter. Das Messer mochte die kühlen Herbstwochen. Da heilte alles am besten. An den Operationstagen war die Klinik ganz anders als sonst.
Doch auch wenn Daria Wilke das Motiv phasenweise überstrapaziert, der Beklemmung entgeht man nicht auf Dauer. Das Unbehagen, das hier selbstverständlich gewollt ist, begleitet die Lektüre bis zur letzten Seite, auch als Matteo irgendwann anfängt, um seine Freiheit und Autonomie zu kämpfen. Man ahnt, die Seelen derer, die durch die brutale Schule des Schlosses gegangen sind, werden deformiert bleiben. Auf ein Leben außerhalb der künstlichen Barockwelt sind sie obendrein in keiner Weise vorbereitet.
45 € pro Zimmer. Stand auf einem großen Haus schräg gegenüber. Das Schild schimmerte rot und das Hotel schien ein wenig gemütlicher zu sein als der große Platz vor Matteo. Also ging er zum Hotel. »Guten Abend, gnädige Frau«, sagte Matteo sehr höflich. Die junge Frau an der Rezeption sah verwundert zu ihm auf. »Ich bin so müde«, sagte er und schaute sich um. »Ich möchte schlafen. Hier, bei Ihnen. Haben Sie nichts dagegen?« »Helfen Sie mir. Ihr Bett kostet doch nur 45 Euro. Die Rezeptionistin schaute ihn verwirrt an. Der sonderbare Besucher war zu zart für einen Mann. Die riesigen Augen waren unwirklich schön. Was er zusammenredete, war aber konfus und wirr.
Angesichts des eigenwilligen Themas stellt sich durchaus die Frage nach der Zielgruppe, zumal auch ein paar Kürzungen dem Roman zu einem besseren Fluss verholfen hätten. Andererseits, und das spricht für Daria Wilkes Erzählkunst, wer einmal ernsthaft mit der Lektüre begonnen hat, wird nicht verpassen wollen, wie das alles ausgeht. Für Matteo, für den Zaren und natürlich für den kleinen Timo und seine Hoden.
Caroline Kurz über den Roman Die Hyazinthenstimme von Daria Wilke, der im Residenzverlag erschienen ist. Außerdem haben wir heute vorgestellt neue Werke von Michael Kühlmeier, Bettina Balacker, Christoph W. Bauer und Gertraud Klemm. Damit kommen wir zum Ende der letzten Ausgabe von SWR2 Lesenswert Magazin in diesem Jahr. Alle Beiträge, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und nachlesen, und zwar auf unserer Homepage swr2.de und der SWR2 App. Die Musik kam heute von der Wiener Band Wanda und ihrem Album Ciao. Für die Technik war Doro Vossen zuständig. Mein Name ist Carsten Otte und auch ich sage Ciao, verabschiede mich mit dieser Sendung vom SWR2 Lesenswert Magazin und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und dann auch einen guten Start ins neue Jahr.
Wir zwei tun uns weh. Zwei stehen uns nah, weil da lang kein anderer außer uns beiden war. Wir sind nimmer drauf, es lässt nach. Wir sind nimmer drauf, endlich lässt es nach. Der Erste, weil wir ohne einander so viel besser sind. Yes.